Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Julia Bönisch. Herr Thielse hat es gerade schon gesagt. Ich bin schon sehr lange im Online-Journalismus. Bevor ich bei sz.de gearbeitet habe, war ich bei Spiegel Online. Das letzte Mal, dass ich Zeitung oder Magazin gemacht habe, ist schon fast 20 Jahre her. Damit kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, online, aber sehr wohl. Herr Thielse hat mich gebeten, heute mit Ihnen darüber zu sprechen, was hat sich verändert durch Online-Journalismus, was ist bei uns unterschiedlich zu den normalen Produktionsbedingungen der klassischen Medien und was hat sich auch gesellschaftlich getan, dadurch, dass wir eben jetzt auch im Internet Medien machen. Das wird mein Thema heute sein. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen über Zeit, Quantifizierbarkeit, Kontrolle und Dialog. Das werden meine Themen für heute sein. Aber zunächst eine kurze Vorbemerkung. Online-Journalismus. Was ist denn das überhaupt? Worüber sprechen wir hier? Wenn Sie sich jetzt vielleicht selber fragen, wie stelle ich mir das so vor, einen Online-Journalisten, haben Sie vielleicht sowas vor Augen? Leute, die nur in Nullen und Einsen denken und vielleicht mit einem Pizzakarton in einem Kapuzenpulli vorm Rechner sitzen. Das deckt sich mit der Wirklichkeit eher weniger. So sehen ganz klassische Newsrooms heute aus. Das ist der Newsroom der Washington Post und da wird auch die Website der Washington Post gemacht. Sehr modern, Sie sehen überall Monitore, Fernseher laufen permanent. Und das hier nicht ganz so modern, aber wir arbeiten noch daran, das ist unser Newsroom bei der Süddeutschen Zeitung. Wir sitzen da auch gemeinsam mit den Printkollegen in einem Großraumbüro, sodass wir permanent im Austausch miteinander sind. Sie sehen, jeder Kollege hat 3 Monitore, um wirklich auch das Nachrichtengeschehen komplett überblicken zu können. Ja, was verstehen wir unter Online-Journalismus? Ich habe mich jetzt einfach mal bei Wikipedia bedient und dort steht, Online-Journalismus verbindet klassische Darstellungsformen, also sprich Bericht, Interview, Reportage, Feature, was Sie also auch im klassischen Zeitungsjournalismus haben, mit online-typischen Möglichkeiten der Interaktion und Kommunikation. Aufbauprinzip ist der nichtlineare Hypertext bzw. Hypermedia. Typisch sind dabei Teaser, sogenannte Anreißer. Hypertext, das sind Texte, in denen Links verbaut sind. Sprich, Sie können klicken und landen dann auf irgendwelchen anderen Seiten. Teaser, Anreißer, das sind die Vorspänne, die Sie auf Übersichtsseiten sehen, auf die Sie dann klicken und in den Texten landen. Ich habe es schon angekündigt, ich möchte mit Ihnen über Zeit sprechen. Zeit ist heute ein ganz entscheidender Faktor. Früher hatten Sie viel mehr Zeit und wenig Nachrichtenangebot. Wenn Sie sich zurückerinnern, wir hatten 2 öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme, ein paar Zeitungen und noch Radio. Heute ist das natürlich ganz anders. Jede Tageszeitung hat sein eigenes Internetportal. Wir haben Nachrichtenblogs, die überhaupt keine klassische Printmutter mehr haben. Und wir werden überflutet mit Informationen und heute besteht die Kunst für Sie eher darin, das rauszufiltern, was für Sie wirklich relevant ist und alles andere wegzulassen. Das hier ist ein Bild, was dafür schon sehr lange im Internet kursiert. Information nimmt immer mehr zu. Die Zeit, die Sie dafür haben, vergeht ja aber nicht gleich schnell oder hat sich dem nicht angepasst. Und das Wissen, was Sie dadurch ansammeln können, das stagniert, weil Sie nur noch damit beschäftigt sind, zu filtern, was ist überhaupt relevant für mich, was muss ich wirklich konsumieren und was kann ich auch beiseite lassen. Ja, es funktioniert. Ja, man nennt das auch Information Overload. Sie kennen das vielleicht von sich selber, das Phänomen, dass Sie gar nicht mehr wissen, oh Gott, wo soll ich jetzt überhaupt noch anfangen und wo höre ich auf mit dem Nachrichtenkonsum, weil ja permanent neue Dinge hinzukommen. Und wir alle haben das Gefühl, in diesem Informationsdschungel nichts dazuzulernen und das Relevante nicht finden zu können. Wozu führt das, dass sich das Angebot so ausgedehnt hat? Der Kampf um die Aufmerksamkeit der Leser, unserer Konsumenten, ist für uns Medienschaffende viel, viel härter geworden als noch früher. Das Angebot ist so groß, wir müssen viel mehr darum kämpfen, sie erreichen zu können, dass sie sich für uns entscheiden. Das wiederum führt dazu, dass sich die Verkaufe ganz stark verändert hat. Dieses Heischen um Aufmerksamkeit führt eben zu krassem Teasering, zu so einer sehr starken Fokussierung darauf, klicken Sie hier. Und das äußert sich dann eben auch in einem Entstehen von Portalen wie heftig. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe gleich noch ein Beispiel mitgebracht. Oder auch Focus Online, die sehr in Richtung Boulevard abgeglitten sind. Clickbaiting nennt man dieses Phänomen auch. Das ist ein wunderschönes Beispiel, was ich im Internet gefunden habe. In den 90ern war sie einer der großen Kinderserienstars, dann landete sie beim Porno. Sie alle möchten jetzt sicher wissen, um wen es sich dabei handelt und zack, klicken sie drauf und sind bei dieser Nachrichtenseite TV Movie ist es. Ich kann Ihnen jetzt nicht verraten, wer dieser Kinderstar ist. Ich habe nur das gescreenshottet und nicht weiter reingeklickt. Aber Sie sehen, wie dieses Prinzip der Verführung funktionieren soll. Man teast sie, man ärgert sie ein bisschen, dass sie so neugierig sind, dass sie klicken. Hier habe ich ein anderes Beispiel mitgebracht von der Huffington Post Deutschland. Als diese Mutter endlich zum ersten Mal ihr Baby sehen darf, ist sie geschockt. Sie alle möchten jetzt sicher wissen, warum. Solche Anreißer hätten Sie oder werden Sie auch heute nicht in einer Tageszeitung finden. Das waren jetzt zwei nicht so ganz seriöse Medien. Hier habe ich aber ein Beispiel aus dem englischsprachigen Raum von CNN, wo man sieht, auch die klassischen Medien, die etablierten Medien passen sich daran an. The reason why will shock you, also der Grund, warum das passiert ist, wird Sie schockieren und zack, klicken Sie drauf. Das liegt sehr stark daran, dass unser Vertrieb der Online-Medien ganz anders funktioniert als die Tageszeitung. Tageszeitung, wer hat von Ihnen Zeitungsabo? Vielleicht heben Sie mal kurz die Hand. Wow, ich bin beeindruckt. Sehr schön. In der Regel entscheiden Sie sich einmal für ein Zeitungsabo und diese Tageszeitung begleitet Sie dann Ihr Leben lang. Das ist eine Entscheidung für eine Marke, für einen Titel insgesamt. Im Internet sind wir gezwungen, jede einzelne Geschichte extra zu verkaufen, weil uns kann man ja, konnte man zumindest lange nicht, so abonnieren. Jeder Text muss für sich stehen und für sich funktionieren. In einer Zeitung ist das Redakteuren relativ egal, wenn der Text links unten auf der Wirtschaftsseite 4 vielleicht nicht so spannend geschrieben ist und keine so tolle Überschrift hat. Sie haben die Zeitung ja trotzdem im Abo und Sie sehen das ja auch nicht. Sie betrachten ja nur die Titelseite und wenn die schön ist, passt das. Im Internet muss jeder Text für sich selber funktionieren und das führt eben zu solchen Teasern. Das ist eben die Veränderung auf unserer Seite, auf der Seite der Medienschaffenden, aber auch für die Politik hat diese Beschleunigung ganz große Konsequenzen. Früher haben Tagesschau und die Zeitung eben den Rhythmus vorgegeben und heute schlägt ein viel schnellerer Takt. Und überall in der Politik herrscht, ja, ich nenne das mal Sofortismus. Und ob aus Angst vor hysterischen Märkten oder vor einem Echtzeitjournalismus, der wirklich kein Zögern mehr erlaubt, Politik, Herr Thierse kann es vielleicht bestätigen, spielt sich in einer Art Druckkammer ab. Und wer auf Ereignisse nicht augenblicklich reagiert, der wird dann auch nicht mehr gehört. Und jede Reaktion auf eine Nachricht ist eine neue Nachricht. Es passiert irgendwas, Politiker A äußert sich im Deutschlandfunk, Politiker B gibt bei uns bei sz.de ein Statement ab und schon eine Stunde später haben sie Ereignisse, die dadurch ins Rollen gekommen sind. Der Rhythmus hat sich einfach enorm beschleunigt. Warum zeige ich Ihnen hier ein Bild von Martin Schulz? Der hat das auch mal beschrieben. Der hat sich darüber beklagt, dass das Diktat der Geschwindigkeit in der Mediendemokratie ihm jeden Raum zum Nachdenken rauben würde. Er muss immer sofort reagieren, deswegen sitzt er da auch mit dem Handy. Sie kennen das Bild auch von Angela Merkel, die schreibt SMS permanent. Jeder Politiker hat ein Team aus Medienbeobachtern, die die sozialen Netzwerke scannen, um ständig zu gucken, gibt es irgendwas da draußen, auf das wir reagieren müssen. Ein großes Thema war das auch bei der Grexit-Debatte. Da haben auch Politiker sich irgendwann öffentlich darüber beklagt, dass sie überhaupt nicht mehr die Gelegenheiten haben, die Stapel an Papiere auszuwerten und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie sie jetzt entscheiden sollen, weil der Druck durch die Medienöffentlichkeit so groß geworden war. Und das ist ja auch eine demokratietheoretische Frage, wie wir damit umgehen. Wer ist denn da noch eigentlich verantwortlicher Akteur, wenn so Entscheidungen erzwungen werden, wenn die in so einer Geschwindigkeit getroffen werden müssen? So erzeugt man Handlungsdruck und sorgt dafür, dass die Politik rastlos von Ereignis zu Ereignis getrieben wird. Hier habe ich noch mal ein ganz aktuelles Beispiel aus dieser Woche mitgebracht. Beim Gipfel in Kanada hat Trump dann sehr kurzfristig und augenscheinlich spontan im Flieger beschlossen, durch einen ganzen Tweet das Abkommen wieder über den Haufen zu werfen. Und auch das erzwingt dann wieder Reaktionen. Die Geschwindigkeit, mit der wir uns heute mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen, ist einfach viel, viel schneller als früher. Das habe ich dazu im Internet gefunden, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das, finde ich, bringt die Situation ganz gut auf den Punkt. Ja, das eine ist die Zeit. Das zweite, was ganz anders ist im Online-Journalismus als bei klassischen Medien, ist die Quantifizierbarkeit. Wir können wirklich alles messen im Internet. Ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum wir ganz lange Kämpfe hatten zwischen Print- und Online-Journalisten. Print-Journalisten haben ja die letzten 70 Jahre vor sich hingewurschtelt und dann kamen wir und wir sind in der Regel jünger. Der Altersdurchschnitt in der Online-Redaktion der Süddeutschen Zeitung ist etwa 20 Jahre niedriger als in der Print-Redaktion. Wir sind also jünger, wir sind schlechter bezahlt und wir sind brutal messbar. Bei uns kann man in jedem Artikel nachschauen, wie viele Leute haben da reingeklickt. Woher kamen diese Leute? Kommen die von Facebook? Kamen die über Google? Haben die unsere URL direkt ins Internet eingegeben? Das war dann ein sogenannter Direkteinstieg. Und wir können auch sehen, was diese Leute dann gelesen haben. Man bekommt auch so unangenehme Rückmeldungen wie 60% der Leute sind nach 7 Sekunden aus deinem Text wieder ausgestiegen. Damit muss man dann auch erstmal umgehen, lernen, wenn man merkt, ich habe da Arbeit reingesteckt, Liebe in einen Text investiert und jetzt interessiert ihn leider keiner. Das ist der Screenshot unseres Dashboards, mit dem wir in der Redaktion arbeiten. Das Tool nennt sich LinkPulse und da sehen Sie mal, was wir alles messen können. Und das ist nur ein Tool, wir haben noch mehr. Oben sehen Sie die Nutzungszeiten, wann die Leute auf unsere Seite kommen, welche Texte besonders gut angenommen werden, wie hoch die Verweildauer auf diesen einzelnen Texten ist. Und natürlich hat auch das einen großen Einfluss auf unsere Arbeit. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Wenn wir sehen, dass Texte nicht funktionieren, dann haben die einfach keine große Sendezeit. Wenn uns ein Thema am Herzen liegt, dann versuchen wir nochmal durch eine andere Bebilderung die Klickrate zu erhöhen. Wir drehen nochmal an der Überschrift. Aber natürlich verfolgen wir sehr genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist ja nicht, wir machen hier ja nicht la pour la, sondern das ist für Sie das Angebot für unsere Leser. Und wenn Sie das nicht interessiert, haben wir ja ganz offensichtlich was falsch gemacht. Printjournalisten haben diese Rückmeldung in dieser Form nicht. Das ist ein abgeschlossenes Produkt und das bekommen Sie in den Briefkasten. Und ob Sie jetzt wirklich alle Artikel lesen oder die Zeitung ungelesen wegschmeißen am Abend, das wissen die Kollegen in dieser Form nicht. Das ist ein Screenshot von dem Tool, mit dem wir messen, ob Push-Meldungen, die wir auf die Smartphones schicken, ob die gelesen werden oder nicht. Das ist nur mal ein weiteres Beispiel dafür, um Ihnen zu zeigen, was wir alles messen. Wenn es gut läuft, dann streben wir eine Rate von so 10% Öffnungsrate an. Das heißt, 90% klicken schon mal nicht auf diese Eilmeldung, die wir Ihnen auf die Handys geschickt haben. Aber das ist ein guter Wert. Und auch da schrauben wir permanent rum. Wir schauen uns diese Zahlen an und analysieren, wie müssen wir texten, dass Sie diese Nachricht wirklich öffnen. Hier sehen Sie mal, woher unsere Nutzer kommen. Google, der Direkteinstieg ist, wenn Sie dann eben unsere Adresse direkt in die URL eingeben. Facebook, Google AMP, das ist ein neues Format, was Google eingeführt hat. Dadurch werden die Webseiten auf Smartphones wesentlich schneller eingeführt. Das nimmt immer mehr zu. Und wir müssen uns auch immer mehr mit sogenannten Plattformen rumschlagen, die wir natürlich so gar nicht unter Kontrolle haben. Apple News zum Beispiel oder Pocket wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Und das führt mich auch zum nächsten Thema, nämlich Kontrolle. Das war die Beziehung zwischen Lesern und Verlagen früher, nämlich sehr direkt. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie haben sich einmal für ein Abo entschieden, dann kam die Zeitung einfach zu Ihnen nach Hause, Sie haben die gelesen und waren hoffentlich zufrieden. Und das ist die Beziehung zwischen Verlagen und ihren Lesern heute. Sie sehen, da sind ganz viele Plattformen dazwischen geschaltet. Google, Facebook, das gelbe Logo in der Mitte ist Snapchat, Instagram und Twitter. Wir haben im Internet ein bisschen die Macht über die Kontrolle unserer eigenen Inhalte verloren. Wir müssen uns ganz stark damit auseinandersetzen, wie wir über diese Plattform vermittelt noch die Leser erreichen. Es gibt gerade unter jüngeren Leuten ganz viele Menschen, die haben überhaupt kein festes keine feste Nachrichtenseite mehr, die sie gezielt ansteuern. Die konsumieren Nachrichten nur noch über Facebook. Da hat vor 10 Jahren jemand den Satz geprägt, the news will find me. Also wenn es wichtig ist, dann wird mich das schon irgendwie erreichen, weil irgendjemand teilt ja auf Facebook diese Nachricht und dann werde ich das schon mitbekommen. Ich muss nicht mehr auf sz.de gehen oder auf Spiegel Online oder die Tagesschau anschalten. Für uns bedeutet das auch, dass wir die Kontrolle über den Kontext unserer Nachrichten und unserer Produkte verloren haben. Eine Zeitung oder ein Magazin kann ich ganz bewusst komponieren. Ich mache ein langes Lesestück und danach, ist ja auch in der SZ so, ich habe vorhin auch schon eine Dame mit der SZ hier gesehen, hat mich sehr gefreut. Sie haben nach dem schweren politischen Teil, haben Sie dann die Panoramaseite, die Ihnen dann auch wieder ein bisschen Spaß machen soll. Sie haben auf der Seite 2 eine monothematische Seite, wo Sie jede einzelne Überschrift aufeinander abstimmen können. Die Texte sind zueinander gestellt und so aufeinander abgestimmt, dass sie zueinander passen. Das ist im Internet so nicht mehr möglich. Das hier ist ein Screenshot von Google, der größten Suchmaschine. Google hat in Deutschland einen Marktanteil von 98%, glaube ich. Und wenn ein Nutzer da etwas sucht, ich habe jetzt mal Türkei eingegeben als Suchwort, das ist ein Screenshot von Donnerstag, dann sehen Sie oben links auf dieser Folie ein Suchergebnis von sz.de. Wir haben nicht unter Kontrolle, was darüber oder darunter angezeigt wird. Direkt daneben ein Angebot von Google selbst, dass ich meine Reise planen soll in die Türkei. Darüber stand dann vielleicht ein Link von der FAZ und drunter der Wikipedia-Eintrag zur Türkei. Und wir haben auch nicht mehr unter Kontrolle, welchen Textschnipsel Google da anzeigt. Wir können uns bemühen, das zu beeinflussen. Die großen Plattformen sprechen aber nicht mit uns. Die sind so marktmächtig und wir im Vergleich zu Google und Facebook so klein, die machen, was sie wollen. Und wir müssen schauen, wir laufen ständig hinterher, um zu verstehen, was wird denn da angezeigt? Und wie können wir das anstellen, dass, wenn Sie Türkei suchen, dass da wirklich ein SZ.de-Treffer angezeigt wird? Das ist ein Screenshot von Facebook, beziehungsweise 2 der anderen großen Plattformen, mit der wir es zu tun haben. Links, das ist auch in der letzten Woche ein bisschen rumgereicht worden im Internet, der Feed von Focus Online. Missbrauch einer 13-Jährigen direkt über einem sehr klickstarken, wie ich vermute, Sexthema. Das hätte die Redaktion so natürlich nicht ausgewählt. Die hätten das so nicht komponiert. Sie kann das aber nicht mehr komponieren und so kommt es dann zu diesen ganz unglücklichen Kombinationen. Auf der rechten Seite haben Sie einen Teaser von uns, vom SZ-Magazin, die Oma-Kolumne, die es da gibt. Und direkt unten drunter sehen Sie eine Anzeige. Auch das haben wir nicht mehr unter Kontrolle. In den Newsfeeds von Facebook kommen journalistische Inhalte, stehen gleichberechtigt neben den privaten Nachrichten von Ihnen, neben Werbung. Und wir erleben es auch zusehend, dass Nutzer das nicht mehr auseinanderhalten können. Was ist denn was? Was ist ein seriöser Absender? Und wo habe ich es mit Dingen zu tun, die mir da eingespielt werden, weil Facebook damit Geld verdient? Das ist jetzt mein eigener Twitter-Feed. Auch das ist eine Plattform, in der wir die Kontrolle darüber, was angezeigt wird, über, unter, neben unseren Inhalten abgegeben haben. Mein Twitter-Feed unterscheidet sich auch komplett von dem von Ihren. Je nachdem, wem Sie folgen, was Sie abonniert haben. Und auch da kann es passieren, dass wir in Kontexten auftauchen, die uns so gar nicht genehm sind. Wir können es aber nicht mehr kontrollieren. Und auch das ist ein ganz großer Unterschied zu Printmedien. Wir können nicht komponieren. Die Kontrolle liegt an ganz vielen Stellen nicht mehr bei uns. Ja, was bedeutet das für uns als Journalisten? Wir müssen uns mit viel mehr Zugangswegen befassen. Die Konkurrenzsituation ist auch viel stärker als in Print. Im Print, ich habe es gerade schon gesagt, viele Leser entscheiden sich in der Regel für eine Zeitung und sind dieser Zeitung sehr, sehr lange treu. Man wechselt nicht mal ebenso sein Abo. Sie gehen nicht heute zur SZ und morgen zu Merkur. Im Internet ist das nächste Angebot aber immer nur einen Klick weit entfernt. Das ist viel einfacher, von sz.de zu Spiegel Online zu wechseln und von da aus vielleicht zum Tagesspiegel oder zu Focus Online. Das heißt, die Leser sind uns gar nicht mehr so treu, weil es technisch so einfach ist, einfach mal eben woanders hinzugehen. Und was die Plattform angeht, begeben wir uns da unfreiwillig in eine Abhängigkeit, aus der wir uns dann aber so schnell auch gar nicht mehr lösen können. Und womit wir uns ganz stark beschäftigen in der Redaktion, welche Plattform wird denn noch dazukommen? Womit müssen wir uns noch beschäftigen? Vor 4 Jahren zum Beispiel war Snapchat für uns noch überhaupt kein Thema. Heute merken wir, dass gerade in den USA haben ganz viele große Verlage eigene Snapchat-Teams gegründet, um gezielt für diese Plattform Inhalte herzustellen, zu erfinden. Wir überlegen noch, ob wir das machen, aber es kann auch sein, in 4 Jahren spielt vielleicht Facebook keine Rolle mehr und wir müssen uns mit irgendeiner neuen Plattform oder auch einem neuen Endgerät beschäftigen, das es heute noch überhaupt nicht gibt. Ich selber konnte mir zum Beispiel vor 5, 6 Jahren nicht vorstellen, dass jemand mal eine lange Seite 3 auf einem Telefon lesen würde. Heute ist das gang und gäbe. Das mache ich auch. Das bedeutet für uns aber auch, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Inhalte für diese Geräte aufbereiten. Das kann ja nicht mehr so funktionieren wie auf einer gedruckten Zeitungsseite. Wie bereiten wir die Inhalte dann so für Sie auf, dass Sie noch Spaß daran haben, die zu lesen? Letzter Punkt, der Dialog. Lange war Journalismus eine Einbahnstraße. Sie haben sich vor den Fernseher gesetzt und da hat dann irgendjemand zu Ihnen gesprochen. Oder Sie haben die Zeitung aufgeschlagen und haben dann das gelesen, was jemand anders da für Sie geschrieben hat. Internet ist aber das Dialogmedium schlechthin. Und die Leser, das merken wir ganz stark, erwarten auch von uns, dass wir in diesen Dialog mit ihnen eintreten. Und wenn wir nicht zuhören, sind die Nutzer ganz schnell weg und gehen dahin, wo sie das Gefühl haben, da werden sie noch gehört. Auch wir haben auf unserer Seite sehr, sehr viele Beteiligungsformate. Das fängt bei niedrigschwelligen Tools an. Da habe ich mal eins mitgebracht, das nennt sich Opinory. Das bauen wir in verschiedene Artikel ein. Und hier können Sie ganz einfach angeben, ja, auf welcher Seite bin ich denn jetzt? Fühle ich eher mit Frau Merkel oder finde ich, Herr Seehofer sollte sich unbedingt durchsetzen? Und mit einem ganz einfachen Klick können Sie Ihre Meinung dann bei uns abgeben. Wer sich ein bisschen stärker engagieren möchte, für den haben wir dann dieses Tool, das nennt sich RAW. Da können Sie zuerst Ihre Meinung abgeben und müssen das dann, das sehen Sie dann auf der rechten Seite, noch begründen. Warum haben Sie sich denn so entschieden? Und so können Sie dann in die Diskussion eintreten mit uns, aber auch mit anderen Nutzern. Das gibt es bei uns natürlich auch, dass Leser direkt Artikel kommentieren können. Wir hatten bis vor, ich glaube, 5 Jahren noch ein komplett offenes System, eine ganz offene Community. Da konnten Sie unter jedem Text, den Sie im Internet von SZ.de gefunden haben, Kommentare hinterlassen. Zum Schluss sind da pro Tag bis zu 2000 Kommentare angekommen bei uns. Jeden einzelnen Kommentar mussten wir lesen und gegebenenfalls sperren, weil da natürlich nicht immer nur Dinge gelandet sind, die wir jetzt auf der URL SZ.de unbedingt so haben mochten. Es waren zum Teil justiziable Dinge, Rechtsradikale, die sich bei uns auf den Seiten rumgetrieben haben, aber auch einfach oft nur Beschimpfungen, dass User uns beschimpft haben oder sich gegenseitig. Deswegen haben wir das komplett abgeschafft und stellen jetzt am Tag die 3 bis 4 größten Themen zur Debatte. Und dadurch ist die Zahl der Kommentare ganz stark zurückgegangen. Wir haben jetzt am Tag nur noch etwa 300, aber jetzt können wir diese Diskussion viel gezielter moderieren und steuern. Wir verschicken auch Newsletter, auch eine Form des Dialoges, unter anderem per WhatsApp. Und wie man hier sieht, auch da erwarten die User von uns, dass wir darauf reagieren. Teil dieses Newsletters für München, ist dieses konkrete Beispiel jetzt, ist auch immer die Wettervorhersage für den nächsten Tag. Und da kommen dann auch mal Rückfragen. Sowas landet wahnsinnig häufig bei uns. Und wir in der Redaktion haben die Grundregel, jeder User, der sich an uns wendet und halbwegs höflich ist, bekommt auch eine Antwort. Sogar die Unhöflichen bekommen eine Antwort. Die sind dann ganz oft sehr überrascht, dass da ein Mensch auf der anderen Seite ist. Huch, und den hat man ja jetzt beleidigt. Und ganz oft ist dann die Reaktion eine Entschuldigung. Es tut uns leid, wir wollten Sie nicht so angehen. Und es ist ja nett, dass Sie jetzt doch noch das erläutert haben. Damit verbringen wir inzwischen sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das ist was ganz anderes, als wenn da Leserbriefe an eine Leserbriefredaktion kommen, der gedruckten Tageszeitung, und davon wählen wir dann 5 oder 6 aus und drucken die ab. Und den Rest, den schiebt man dann mal zur Seite. Die Nutzer erwarten von uns, dass wir mit ihnen sprechen, dass wir mit ihnen in Dialog treten. Ich habe es gerade schon erwähnt, auch das kommt dann natürlich mal vor, dass man sich in endlose Debatten im Internet verstrickt und dass getrollt wird. Trolle sind Menschen, die im Internet gezielt Diskussionen stören und für richtigen Ärger sorgen. Wir werden auch beschimpft, auch das kommt vor. Das, ich glaube, Politiker trifft es noch viel schlimmer als Journalisten, aber auch Journalisten, gerade Frauen, muss man leider sagen, werden im Internet auf ihre Artikel ganz, ganz stark angegangen. Und wenn wir Pech haben, wächst sich das dann auch mal zu einem richtigen Shitstorm aus. Ein Shitstorm bezeichnet im Deutschen ja das lawinenartige Auftreten negativer Kritik gegen einen Inhalt oder eine bestimmte Person, ein Unternehmen, im Rahmen von sozialen Netzwerken, Blogs oder eben in Kommentarfunktionen. Wir haben auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit Shitstorms und haben gelernt, man muss so früh wie möglich reagieren, sich nicht verteidigen, sondern den Fehler einräumen und sich entschuldigen. Dann hat man vielleicht noch die Chance, da was einzudämmen. Das werden Sie vielleicht alle mitbekommen haben, die Karikatur, die wir abgedruckt haben von Hanitsch. Das war der letzte Shitstorm, mit dem wir es zu tun hatten. Wir haben erst sehr viel Ärger dafür bekommen, weil diese Zeitung angeblich antisemitisch war. Der Presserat hat jetzt gesagt, ist von der Pressefreiheit gedeckt. Das soll aber keine Verteidigung sein. Danach haben wir uns von dem Zeichner getrennt und dann haben wir Ärger dafür bekommen, dass wir uns von dem Zeichner getrennt haben. Das war so eine Situation, da konnten wir überhaupt nichts richtig machen. Wir haben auf ganzer Linie verloren. Dieses Bild zeigt es. Diese Zeichnung ist in der Zeitung erschienen. Das hatte eigentlich mit dem, was wir tun, auf sz.de überhaupt nichts zu tun. Und das führt mich aber zu meinem Nachwort, zu meiner Nachbemerkung, es gibt eigentlich keinen Online-Journalismus mehr. Alles, was Print getan wird, hat sofort wieder Wechselwirkungen auf das, was wir im Internet machen. Diese Hanitsch-Sache mussten dann die Kollegen der Community, die bei sz.de arbeiten, ausbaden. Die haben es auch zuerst gesehen. Auf Twitter, oh Gott, da rollt ein Sturm heran. Auf Facebook und alles, was sich dann abgespielt hat, Auslöser Print, hat sich sofort ins Internet verlagert und hatte dann wiederum Wechselwirkungen in die Zeitung. Herr Kister hat einen langen Text geschrieben, in dem er sich entschuldigt hat. Der Abonnenten-Newsletter hat sich damit befasst. Und das ja, ist mein Schlusswort und ein bisschen mein Appell an Sie, dass wir uns von dem Irrglauben verabschieden, dass alles, was da im Internet passiert, das Problem der Online-Kollegen, der Online-Journalisten sei. Und dieses Missverständnis, glaube ich, zeigt sich nicht nur daran, nicht nur im Journalismus, sondern zum Beispiel auch darin, dass man Nazi-Kommentare auf Facebook für ein Problem von Facebook hält. Dabei sind die Menschen, die sich da so äußern, ja wahrscheinlich auch ohne Internet und ohne Facebook Nazis. Und ich will Facebook jetzt nicht von dieser Verantwortung freisprechen. Das heißt nur, dass wir aufhören sollten, einen künstlichen Unterschied zwischen Online und Offline zu machen.